Dr. Scherb ist Mathematiker und Biostatistiker im Institut für Biomathematik und Biometrie am Helmholtz-Zentrum München. Das ist das deutsche Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt. Dr. Scherb, wo haben Sie studiert?
In Saarbrücken.
Ja, und was?
Mathematik.
Mathematik. Und Sie haben dann Doktorarbeit gemacht und worüber ging die?
Ja, die hatte ich dann später im Berufsleben schon gemacht und das ging über mathematische Statistik. Also streng genommen was ganz Einfaches, wie rechnet man eine Signifikanz aus?
Was es bedeutet sozusagen.
Was es bedeutet, ja. Und das kommt hier sehr oft vor, weil über die Signifikanz können die Fachleute, Sie als Laien vielleicht weniger, Ihnen wird das nichts sagen. Deshalb kann auch sein, dass ich über Ihre Köpfe da teilweise hinwegrede, weil ich normalerweise vor wissenschaftlichem Publikum rede. Und ich muss natürlich heute Kompromisse machen, aber das war sozusagen, meine Doktorarbeit ging darum, wie man P-Werte ausrechnet, wie man Signifikanzen ausrechnet, ganz einfach
gesagt. Trotzdem hat das große Bedeutung für die gesundheitlichen Fragen.
Ja, klar.
Sind Mediziner im Saale? Waren welche, ne?
Das ist interessant, das ist sehr interessant, da sage ich noch was dazu.
Wir haben nämlich auch die Universitätsinstitute eingeladen, zu kommen, die hier für Umweltmedizin oder Humangenetik oder Biometrie und Statistik zuständig sind. Und es ist dort auch ausgehängt worden bekannt. Dr. Scherb forscht seit vielen, vielen Jahren, ich glaube weit über 10 Jahre an diesen Themen.
Ja, so
und er war auch dabei bei der Deutschen Kinderkrebsstudie im Beirat oder wie man das nennt, in der Begleitung. Und veröffentlicht seit vielen, vielen Jahren zu diesen Themen eben Strahlen und Strahlenfolgen, was man in der Bevölkerung dabei entdecken kann. Und seine neueste, also wirklich eine bedeutende Entdeckung, ist eben die Frage der fehlenden Kinder nach Atomwaffen-Fallout, nach Tschernobyl und bei Atomenergieanlagen.
Ja.
Haben wir was vergessen zu erzählen?
Nein,
das sagt
erstmal nicht.
Ja, schön.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Löser. Ich freue mich, mal zum dritten Mal wieder in Freiburg zu sein. Das erste Mal war ich eingeladen vom Herrn Lersche, der vor gut 10 Jahren, vor 12 Jahren, gab es schon eine Kontroverse, ob in Bayern die Totgeburtlichkeit nach Tschernobyl angestiegen war. Und da gab es einen Gutachterstreit und Herr Lersche war einer dieser Gutachter und der stand eher auf unserer Seite. Er hat ein Gutachten für die SPD damals geschrieben in Bayern und die Gegenseite, können Sie sich denken, wer die Gegenseite war. Ja, warum stehe ich hier? Ich bin durch Zufall mit dieser Thematik konfrontiert worden und wenn man es zurückverfolgt, aufgrund des Unfalls in Harrisburg, denn dort war ein Reaktortechniker, Richard Webb, den man später dann sehr stark ausgeblendet hat und dem man nachgesagt hat, er sei paranoisch, der ist zu unserem Helmholtz-Zentrum gekommen. Das hieß damals noch GSF, Gesellschaft für Umwelt- und Gesundheitsforschung, oder ursprünglich mal Gesellschaft für Strahlenforschung, und wollte wissen, ob es sein kann, dass in Bayern genetische Effekte aufgetreten sind, sprich Erhöhung der Säuglingssterblichkeit und der Totgeburtenrate. Und dann gab es verschiedene Publikationen, da wurde ich auch schon als Reviewer, als Gutachter hinzugezogen, habe ich gesagt, ja, das stimmt. Und seit dieser Zeit, das war Mitte, Ende der 90er Jahre, bin ich mit dieser Thematik konfrontiert und es hat mir, so zynisch es jetzt klingen mag, auch viel Freude gemacht, zu sehen, wie man mit statistischen Methoden hier zu Aussagen kommt, die letztlich gesellschaftlich relevant sein müssten. Wahrscheinlich würde sich jetzt kaum jemand für das Thema interessieren, nur das Japan hat die Sache nochmal aktualisiert. Und Sie werden sie daran erkennen, dass diese Geschichte mit den fehlenden Kindern wir schon seit 3-4 Jahren verfolgen und im letzten Herbst publiziert haben, dass das auch um Nuklearanlagen, um normal betriebene Nuklearanlagen möglicherweise Geburten fehlen. Ja, diesen Vortrag habe ich mit meiner Kollegin Christina Vogt gestaltet. Wir haben in den letzten Jahren viele Vorträge gehalten auf internationalen wissenschaftlichen Konferenzen. Und Frau Vogt ist Chemikerin, Biologin und ich Statistiker. Und das ergänzt sich ganz gut. Wir sind beide im Institut für Biomathematik und Biometrie, aber in verschiedenen Arbeitsgruppen. So, gehen wir mal in die... Also Hintergrund und Motivation. Ich habe jetzt einen etwas längeren Vortrag, den werde ich vielleicht ein bisschen überspringen stellenweise. Dann haben wir die Daten, die wir untersuchen können und die statistischen Methoden, die wir dazu verwenden. Wir haben dann Resultate. Einerseits muss man ja mal wissen, ohne Exposition passiert nichts. Wie sieht die Exposition aus? Wie kann man die Exposition erfassen? Dann geht es schon los mit den Fehlbildungen in Bayern und in der ehemaligen DDR. Down-Syndrom nicht nur in Deutschland, man redet immer von Berlin. Es wurde in ganz Europa beobachtet, der Anstieg des Down-Syndroms, Totgeburten in Europa. Und nun das Neuere, die Geschlechtschance. Ich sage immer Geschlechtschance, man kann auch sagen Geschlechtsverhältnis. Das ist einfach das Verhältnis von neugeborenen Jungen zu Mädchen. Ja, und das kann man nun gliedern. In Europa, USA kann man diese Statistiken betrachten. Man kann es in Deutschland betrachten. Es gibt Untersuchungen zu den Atomtestgeländen, wie zum Beispiel Kasachstan. Dann kann man das auch betrachten global nach den Atombombentests und jetzt ganz neu um Nuklearanlagen in Deutschland, der Schweiz. Dann eine kleine Schlussfolgerung und der Ausblick. Ja, erstaunlicherweise wurde ja schon Anfang der 70er Jahre auf die Grenzen des Wachstums hingewiesen, das war schon erkennbar. Und dort in dem Buch von Dennis Meadows wird auch schon auf die Atomproblematik hingewiesen, und zwar auf den Atommüll, der immer mehr wird, auf einen kumulativen Ausstoß aus Nuklearanlagen und eine zunehmende Kontamination der Biosphäre. Und 2004 gibt es eine neue Auflage von diesem Buch, in der das noch spezifischer formuliert wird, und zwar so. Also man muss auch die Chemikalien im Auge haben, nicht nur die Strahlung. Und gefährliche Schadstoffe ist eben Atommüll und die Freisetzung in die Biosphäre, die ja permanent stattfindet. Mir war das nie so bewusst, aber in den letzten Jahren ist mir immer bewusster geworden. Man sieht einen Reaktor, das ist so eine geduckte Kugel. Und was ist charakteristisch eben daneben? Ein großer Schornstein. Ja. Warum? Da werden wir noch dazu kommen. Dann haben wir toxische chemische Abfälle und dann Abfälle, die globale biochemische, biogeochemische Prozesse verändern, wie zum Beispiel den Treibhauseffekt. Das Problem dabei ist, wir können diese Dinge physiologisch nicht wahrnehmen. Die Gesundheitsrisiken sind nicht geklärt. Politische und ökonomische Fragen sind ungelöst. Und Entgiftung und sicherer Abschluss vor der Biosphäre ist ungelöst. Kein Land hat das Atommüllproblem gelöst. Wir haben Toxizität und Mutagenität. Wir müssen es nur anerkennen und erfassen. Es gibt keine Abbaumechanismen. Und das wurde ja der Herr Löser ja genau geschildert, die Halbwertszeiten sind enorm lang. Ja, die Grundlage unserer Atomtechnologie war halt, dass man hofft, und das ist das Irrationale daran, man hofft, dass man irgendwann Lösungen findet, Atommüll irgendwo sicher zu verwahren. Und dann haben wir die Verschärfung durch nukleare Unfälle. Tschernobyl ist das Beispiel, das entscheidende Beispiel, das uns viel gelehrt hat. Man hat die neue Situation für die Epidemiologie in Europa nicht richtig erkannt, meiner Meinung nach, oder nur sehr wenige haben das erkannt. Und heute geht es um erbgutschädigende Effekte durch ionisierende Strahlung beim Menschen. Mal zum Hintergrund, Schilddrüsenkrebs. Da hat man immer gesagt, ja, der Schilddrüsenkrebs bei Kindern ist angestiegen, weil das nicht zu leugnen war. Bei Erwachsenen wurde es praktisch nicht untersucht, außer von sehr wenigen Leuten. Das ist eine Arbeit über Belarus. Und da brauchen Sie auch keine Statistik. Sie ist keine mathematische Statistik, Sie sehen, wie stark die Schilddrüsenkrebsrate bei Erwachsenen ansteigt. Und das ist eine Studie, da war ich selber beteiligt mit Herrn Lengfelder für die Tschechische Republik. Und das Interessante ist, in den westlichen Ländern gibt es gar keine Krebsregister, aber in den östlichen Ländern gibt es Krebsregister aufgrund ihrer totalitären Struktur, die mal hatten. Und diese Register konnte man ausnutzen und da konnte man sehen, dass nach Tschernobyl auch bei Erwachsenen es einen drastischen Anstieg des Schilddrüsenkrebs gibt. Also nicht nur bei Kindern, was immer gesagt wird. Ja, und das Gleiche sieht man auch in Österreich. Das sind die österreichischen Daten mit den Punkten hier. Da sehen Sie bis 1988, 89, 90 eine ziemlich parallele Linie und dann steigt es an. Das ist genau wie auf den Grafiken vorher. Ja, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. zu den Erbgutschädigungen durch ionisierende Strahlung. Das ist schon lange bekannt. Also das gibt es in den alten Lehrbüchern. Die haben wir dann vor 10 Jahren gefunden und mal nachgelesen, was hat man denn schon zu erbgutschädigenden Effekten nach den Atombombenabwürfen über Japan gewusst. Und das ist in dem Lehrbuch von Friedrich Vogel aufgezählt. Da hat man mal das Geschlechtsverhältnis, das ist ein ganz markanter Indikator. Und für die Entdeckung der Mutagenität der ionisierenden Strahlung hat es mal den Nobelpreis gegeben. Und zwar vom Herrn Maller, der hat es bei Drosophila entdeckt und auch über Verschiebungen des Geschlechtsverhältnisses. Das wissen die wenigsten. Dann natürlich Missbildungen, angeborene Fehlbildungen, Totgeburten, Geburtsgewicht, Säuglingssterblichkeit, auch anthropometrische Messdaten, Autopsiebefunde und jetzt die interessante Schlussfolgerung oder Beobachtung, nach Tschernobyl wurde das nicht untersucht. Ja. Es gibt keine offizielle oder systematische Studie darüber. Man hat nur von Krebs gesprochen, nie von den genetischen Effekten. In Wirklichkeit waren aber die genetischen Effekte auch der Grund dafür, dass man 1983 praktisch abrupt die oberirdischen Atombombenversuche gestoppt hat. Und zwar gibt es einen dramatischen Brief von Linus Pauling, dem Nobelpreisträger für Chemie, glaube ich, der gesagt hat, wenn ihr nicht zu großen Massenmördern werden wollt, dann stoppt die oberirdischen Atombombenversuche. Da war nicht die Rede von Krebs oder vielleicht auch, aber in erster Linie von genetischen Effekten. Ja, zu den Daten, da können wir den Fallout in Dosis umrechnen. Und was Herr Löser vorher gesagt hat, die Problematik der Dosis, das ist völlig richtig. Diese Problematik ist überhaupt nicht gelöst, weil man nicht weiß, wie der Anteil der inneren Strahlung und der äußeren Strahlung zu gewichten ist. Für unsere Studien ist es aber egal, weil ich sage, wir haben Fallout. Fallout ist gemessen. Das ist einfach Becquerel pro Quadratkilometer, also Curie pro Quadratkilometer oder Kilobecquerel pro Quadratmeter. Und wie man das in Dosis umrechnet und wie man dann noch die innere Dosis gewichtet, das sind nur Skalierungsfaktoren. Also für die Erkenntnis ist diese Expositionsfrage Fallout in Dosis nicht so wichtig. Dann die Daten. Die gibt es teilweise in Originalpublikationen, zum Beispiel Finnland, Totgeburten in Finnland. Dann Down-Syndrom, da haben wir viele Publikationen, nicht viele, aber einige aus europäischen Ländern. Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalten gab es ein Register in der DDR. Da gilt wieder das Gleiche. In der DDR gab es das, bei uns nicht. Bei uns gab es aber einen bayerischen Fehlbildungsdatensatz und der steht mir zur Verfügung und ich kann den ganz gut auswerten. Und habe ich auch getan und einiges schon publiziert daraus. Und dann diese Grafik mit dem Schilddrüsenkrebs, das war das tschechische Krebsregister. Also das sind Datenquellen. Und dann gibt es heute, da haben wir uns früher vor 10 Jahren sehr schwer getan, heute gibt es demografische Internetdatenbanken von der WHO. Und da stehen drin die jährlichen Lebendgeburten und Totgeburten nach Geschlecht. Und das ist eigentlich eine sehr einfache Statistik und die ist sehr aussagefähig, wie wir jetzt gesehen haben. Hier sind diese Datenbanken. Herr Löser hat gesagt, er will diesen Vortrag auch auf seine Homepage stellen. Da können Sie anklicken, kommen Sie direkt zu diesen Datenbanken. Das ist jetzt die Statistik. Also wir verwenden das logistische Modell und verwenden das ganz kanonisch. Und das gehe ich mal drüber hinweg. Das ist Technik sozusagen. Ja, die Resultate, das ist nochmal die Gliederung vom Anfang. Also wir besprechen Fehlbildungen, Down-Syndrom, Totgeburten und dann die Geschlechtschance unter bestimmten Blickwinkeln. Ja, nochmal der Fallout. Mir sind nur 3 Datensätze bekannt, die wirklich repräsentativ einen Fallout oder eine Dosis darstellen. Das ist Finnland, das ist jetzt hier nicht dargestellt, das war publiziert. Und Bayern und DDR. Und was man vorher gesehen hat, die Karten, diese europäischen Karten, die der Herr Löser gezeigt hat, Das sind alles Hausnummern für mich. Ja. Und aus den Ostländern ist es sehr schwer, solche Daten zu bekommen. Man weiß auch nicht, ob die überhaupt existieren. Wenn in irgendwelchen Schubladen und Datenbanken und wenn ich Daten, sei es Gesundheitsdaten oder Expositionsdaten haben wollte, habe ich nie bekommen. Nur in ganz wenigen Fällen. Aber, also das ist die schlechte Nachricht. Die gute ist, hier diese zwei Datensätze reichen völlig aus, um massive genetische Effekte teilweise hochsignifikant nachweisen zu können. Das ist auch das Interessante. In den östlichen Staaten, den Wissenschaftlern wirft man immer vor, dass sie das unsauber erforschen, dass sie manipulieren, dass sie manipuliert werden, dass Daten geheim gehalten werden. Diese Daten sind im Prinzip öffentlich. Nochmal zur Argumentation der Dosis. Sie haben oft, hören Sie das Argument, der Fallout oder die Dosis nach Tschernobyl war im natürlichen Schwankungsbereich. Das ist so eine Floskel. In Wirklichkeit ist es so, wir hatten hier die Situation vor 1981, da hatte ich mal gesagt, das ist der natürliche Hintergrund. Da wurde ich in Berlin auf dem IBPNW-Kongress sofort kritisiert. Das ist nicht der natürliche Hintergrund, sondern dort steckt schon der oberirdische Atomwaffenfallout dahinter. Ja, also das ist sozusagen die Situation vor Tschernobyl hier. Und das ist die Situation durch Tschernobyl. Und wenn Sie das addieren, kommen Sie hier unten auf eine völlig geänderte Hintergrundstrahlungssituation in Bayern. Und der Fehler, der meiner Meinung nach hier philosophisch immer gemacht wird, sagt so, und da sind auch die Ärzte involviert. Also ich finde, wenn hier kein Arzt ist, dann ist das sehr, sehr charakteristisch. Man argumentiert so, ein Millisievert erleben wir hier ständig hier im Raum, im Jahr. Das ist harmlos, meint man. Also kann man das verdoppeln. Ja, und das ist der Fehler. Das ist der entscheidende Fehler, der hier gemacht wird in der Argumentation. Der Herr Löser hat das ja sehr schön begründet. Ja, Becquerel lassen wir mal weg. Das hat Herr Löser auch schon gesagt. Das ist ein bisschen technisch. Hier sind nochmal die Halbwertszeiten. Das sind die Leitnuklide. Aber wie gesagt, es gibt, die Zahl, die ich kenne, sind 200 Nuklide. Wer weiß, wie das gewichtet und gezählt wird. Herr Löser hat von 1000 Nukliden gesprochen, die nach einem Unfall frei werden können. Und die Frage ist, ob die alle schon so richtig erforscht sind und in ihrer Wirkung erfasst sind. Und man darf das wirklich mit Fug und Recht bezweifeln. Trotzdem kann man mit den Leitnukliden Effekte nachweisen. Hier nochmal zum Sievert. Das lasse ich auch weg. Unsere Arbeitshypothese war jetzt, und die ist schon fast 10 Jahre alt, und hat sich ich war auf vielen Kongressen, habe das auch so vorgetragen, habe die Dosisrechnungen der anderen Wissenschaftler gesehen und ich kann das so lassen erstmal. 70 Kilobecquerel muss man noch gewichten, Cäsium 137 und 134. Nach Tschernobyl war das zwei Teile Cäsium, ein Teil 137, ein Teil Cäsium 134. Und diese Summe macht ungefähr im Jahr ein Millisievert. Das ist, was ich vorher sagte, der Skalierungsfaktor, wie wir Fallout in Dosis umrechnen können. Ja, jetzt kommen wir zur Inflation. Und man muss sich schon Gedanken darüber machen, warum hat man hier einen Faktor 100 eingeführt, warum hat man 100 Rem 1 Sievert genannt. Ich denke, es ist ein bisschen ein psychologischer Trick, weil es hört sich besser an, von einem Millisievert zu reden, als von 100 Millirem. Ja. Hier sind die Fehlbildungen in Bayern, das sind diese 30.000 Fehlbildungen, das ist natürlich sehr verrauscht, aber was wir machen können, und das ist jetzt die Technik, die kommt jetzt immer wieder, die haben wir sozusagen entwickelt und ein bisschen perfektioniert. Man hat einen Trend vor Tschernobyl, dann hat man auch den Schwangerschaftsdelay sozusagen, und ab Oktober 1986 kommen schon die ersten Fehlbildungen. Eine Schwangerschaft dauert ja 9 Monate, aber eine Risikoschwangerschaft, wo Probleme aufgetreten sind, die kann auch schon nach 7 Monaten und so weiter sich ereignen und so weiter. Und jetzt haben wir hier einen Bereich in Bayern über diese Landkreisstruktur, der einen Mittelwert von 0,11 Millisievert hat und so geht das durch. Das nennt man Quintile. Und diese Quintile, in diesen Quintilen ist sozusagen dosisabhängig, verändert sich die Sprunghöhe hier. Und weil das ein sehr großer Datensatz ist, bekommt man hier ein hochsignifikantes Resultat. Und das ist die entscheidende Zahl hier, 1,51. Das heißt, pro Millisievert im Jahr erhöht sich die Fehlbildungsrate um 50%. Das ist die Botschaft. Jetzt war in Bayern nicht ganz im Mittelwert ein Millisievert, das war nur 0,3 Millisievert, also ist die Erhöhung der Fehlbildungsrate in Bayern war dann eben 20% ungefähr für ganz Bayern gerechnet. Aber das ist viel mehr wie nichts und man hat immer gesagt, da ist nichts und kann nichts sein. Der stärkste Effekt, den wir haben, ist bei den männlichen Sexualorganen. Das sind nicht viele Fälle, aber das ist hier der stärkste Sprung, zeitliche Sprung hier. Das ist eine Verdoppelung. Da hat es eben in Bayern eine Verdoppelung gegeben, mehr als eine Verdoppelung. Und das ist auch hochsignifikant. Und wie gesagt, ich bin der Einzige, der diesen Fehlbildungsdatensatz jetzt genauer angeschaut hat und habe auch schon einiges publiziert. Auf meiner Homepage sind übrigens auch alle Vorträge, alle Publikationen, können Sie dort nachlesen und die Referenz finden. Das ist die Lippenkiefer-Gaumenspalte in Bayern, DDR. Da bin ich froh, dieser Effekt in der DDR, der wurde von Ziglowski-Hembrich schon 1999 publiziert. Das haben wir erst ein paar Jahre später mitgekriegt, Frau Weigelt und ich, die hat früher mit mir zusammengearbeitet, die ist mittlerweile in Rente. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben doch den bayerischen Fehlbildungsdatensatz, dann schauen wir das doch in Bayern an. Und Bayern haben wir auch den Sprung. Und das ist ein gemeinsamer Sprung von knapp 10%. Ja, also nach Tschernobyl, in diesem kurzen Zeitraum, haben wir das nur erfasst, ist die Lippenkiefer-Gaumenspalte um 10% angestiegen, knapp. Ja, wenn man jetzt Fallzahlen ausrechnet, kommt man schnell in die Falle, das passiert mir selber, dann nenne ich eine Zahl. Aber diese Zahl bezieht sich dann nur auf den kurzen Zeitraum hier. Ja, man muss sich das hier fortdenken. Und das wussten wir nie, wir wussten eine lange Zeit nicht. Ich wusste nie, wie lang ist der Effekt, geht das hier wieder runter, geht es nach 5 Jahren runter, geht es nach 10 Jahren runter. Und da kommt dann das Geschlechtsverhältnis, dass dort eventuell die Antwort liefert. Jetzt dazwischen erstmal noch das Down-Syndrom. Das ist ja von Herrn Sperling, mit dem ich mittlerweile sehr gut zusammenarbeite, publiziert worden, schon 1991 und 1993, also sehr zeitnah. Dann etwas später von einem weißrussischen Wissenschaftler, Herrn Zazepin. Und ich selber habe mich mal dahingeschrieben, das ist in dem Tagungsband 20 Jahre Tschernobyl vom Herrn Lengfelder, habe ich da mal einen Bericht drüber geschrieben, über Down-Syndrom in Bayern. Und was ich dort schreibe, das glauben mir auch so die Fachleute da nicht so richtig. So sieht es in dieser Verlauf. Das sind die Daten vom Herrn Sperling aus West-Berlin. Und dort war eben auffällig der Januar-Peak. Was danach ist, ob man danach eine Erhöhung hat, das kann man aus der begrenzten Stichprobe West-Berlin nicht richtig erfassen. Ja, das kann man hier als kleinen Sprung interpretieren, aber der ist überhaupt nicht auffällig statistisch. Das ist nur theoretisch so. Das sieht anders aus in Belarus. Das sind die gesamten weißrussischen Daten. Und dort wurde auch 2004 von Herrn Zazepin publiziert, aha, wir haben auch einen Januar-Peak. Ja. Und dann haben wir gesagt, das ist ja toll, das ergänzt sich ja mit den Berliner Daten, auch mit den bayerischen Daten, die ich dann untersucht hatte. Und dann wollten wir mit dem Herrn Zazepin zusammen publizieren und haben ihm gesagt, hier ist aber noch ein Sprung drin. Dieser Sprung hier, den sieht ja auch der Laie. Ja. Also hier vorne geht es schön runter. Dann macht es einen Sprung und dann geht es erhöht weiter. Und das ist ungefähr eine Verdoppelung. Ja. Und der Herr Zazepin hat dann, haben wir 2-3 Jahre rumgebastelt an so einer Publikation. Am Schluss ist sie gescheitert, weil Herr Zazepin gesagt hat, hier ist keine Erhöhung hier hinten, ist keine langfristige Erhöhung, sondern er wollte uns weismachen, hier wurde zunehmend weniger erfasst. Da sehen Sie gleichzeitig die Schwäche dieser Statistiken weil sie hängt von der Vollständigkeit der Erfassung ab. Ja. Das war aber unplausibel. Und das ist eine Geschichte für sich selber, nur mal so als Eindruck, wie das hinter den Kulissen läuft. Hier haben wir dann aber das ist eigentlich alles, was es gibt in der Literatur. Wir haben bayerische Daten, weißrussische Daten und das sind jetzt Jahreszahlen, Ungarn, Schweden, eine Gegend, Lothian heißt die, in Schottland, Nordwestengland, Westberlin und wenn man alles kombiniert. Und man hat einfach einen konsistenten Effekt, man hat ein niedrigeres Niveau, einen Sprung, ein höheres Niveau. Wenn man es feiner modelliert, hat man hier einen Abwärtstrend und hier einen Aufwärtstrend. Das ist jetzt eingereicht als Publikation, jetzt ohne den Herrn Zazepin, aber mit seinen Daten. Die hat er uns dann doch zur Verfügung gestellt. Das ist das Ergebnis in Bayern. Das sieht jetzt ein bisschen technisch aus und nackt, aber entscheidend ist hier, nochmal sehen Sie auch die Relation, wenn wir pro Kilobecquerel das Risiko berechnen, haben wir 1,6% Erhöhung des Down-Syndroms pro Kilobecquerel und wir haben mehr als eine Verdoppelung bei Millisievert pro Jahr. Also das Down-Syndrom ist einer der am stärksten reagierenden Indikatoren für den Fallout. Und die Signifikanz ist beträchtlich hier. Ja, das ist noch nicht, das ist publiziert in dem Tagungsband von der Konferenz in Feldkirch 2006. Jetzt kommen wir noch zu den Totgeburten in Europa. Totgeburten muss man auch als genetischen Effekt ansehen. Das haben wir schon 1999 publiziert. Das waren so die Sachen, wo auch Herr Lersche ins Spiel kam als Gutachter. Es gab Streit um diese Publikationen. Wir haben die letztlich dann doch durchgesetzt. Und dann ist dies hier publiziert im International Journal of Epidemiology. Für mich ist es ein klarer Effekt. Das ist ein Anstieg so um 8% oder sowas. Und Sie sehen es auch, wenn man das mit Westeuropa und Zentraleuropa vergleicht, dann verändert sich dieser östliche Trend doch erheblich und auch signifikant. Auch hier stellte sich wieder die Frage, warum kann man das hier nicht weitermachen als 1992? Das liegt daran, dass sich in vielen Staaten die Totgeburtendefinition geändert hat. Durch den technischen medizinischen Fortschritt ist das Kriterium immer mehr verschärft worden. Hier war so etwa ein Kriterium von 1 Kilogramm, also wenn ein Kind weniger, also ein Fötus weniger als 1 Kilogramm wiegt, dann zählt es nicht mehr als Totgeburt, sondern als Abort. Und wenn sich das ändert, dann kann man diese Statistik hier nicht fortführen richtig. Also auch hier stellt sich die Frage, wie geht das eigentlich weiter? Ja. War nicht zu beantworten. Hier, das ist der Datensatz für Finnland, der eben möglich ist, weil man auch für Finnland so schöne Quintile über die Dosis machen kann und die Totgeburtlichkeit in Finnland steigt um 25% pro Millisievert im Jahr. Und in Bayern kann man die gleiche Rechnung machen, da haben wir einen Effekt von 40% mit entsprechenden Konfidenzintervallen, die sich überlappen. Das heißt, hier hat man signifikante Schätzungen, aber doch mit einer erheblichen Streuung. Gleichwohl ist da ein Effekt nachgewiesen. Ja, jetzt kommen wir zum Geburten-Geschlechtsverhältnis. Das wusste man auch schon lange und wie gesagt, hier steht der Herr Maller, der hat für diese Arbeiten, die hier erstmals 1927 publiziert wurden, in Science publiziert, einen Nobelpreis später bekommen, indem er nachgewiesen hat, dass Röntgenstrahlung mutagen ist. Und ja, die Theorie geht so, wenn man nur Väter bestrahlt, dann kann es zu, das hat man damals genannt, X-chromosomale Letalfaktoren geben. Und wenn die dominant sind, das X-Chromosom des Vaters geht ja nur an die Tochter, dann würde die Tochter geschädigt. Bei der Mutter ist es dann ein rezessiver Schaden und der würde dann die Buben schädigen. Ja. Also, jetzt ist es ja ein ganz einfacher Gedanke. Man kann ja nicht erwarten, dass diese Effekte hier so total ausbalanciert sind. Ja. Also wenn sie real sind und sie nicht ausbalanciert sind, müsste man nach Tschernobyl einen Effekt sehen. Ja. Ganz einfach, im Nachhinein ist es sehr einfach. Und wenn beide Eltern hier exponiert waren, wusste man nach Hiroshima Nagasaki nicht, was passieren würde. So, jetzt kommt Scherb und Frucht. Frau Weigelt, den Namen hatte ich vorher schon mal genannt, die hat bei der Untersuchung der Totgeburten immer gesagt, Hagen, da ist doch irgendwas mit dem Geschlechtsverhältnis. Ihr war aufgefallen, dass das Geschlechtsverhältnis auch bei den Totgeburten irgendwie schräg ist oder dass sich das geändert hat nach Tschernobyl. Und das hatte ich auch nicht so ernst genommen. Ich wusste auch nicht, wie man das machen kann. Und als diese ersten Aufregungen um Tschernobyl abgeklungen waren, habe ich gedacht, naja, schauen wir uns das mal gründlich an. Und dann habe ich mit der Frau Vogt zusammen 2007 in Reproductive Toxicology publiziert, dass nach Tschernobyl das Geschlechtsverhältnis in europäischen Ländern angestiegen war. Wir hatten aber nur 8 Länder und nur einen kurzen Zeitraum betrachtet. Einfach nur mal als Pilotstudie zu sehen, ob da was ist. Und schon diese Arbeit hier, ich glaube, da haben wir 3-4 Jahre gebraucht, um die überhaupt zu publizieren zu können, weil sowas wird total abgelehnt in der Wissenschaft und in der Literatur, also von den Zeitschriften. Aber diese Zeitschrift hat es dann Gott sei Dank genommen. Und das haben wir jetzt verschärft Ende letzten Jahres oder über die Zeit und dann Anfang diesen Jahres publiziert, dass wir gesagt haben, das machen wir jetzt für ganz Europa, also Nägel mit Köpfen und vergleichen das dann mit Amerika. Und hier haben Sie die Liste von 39 europäischen Ländern. Ja, mit Fallzahlen, das geht eben aufgrund dieser Internetdatenbanken heute. Es ist immer noch viel Arbeit, aber es ist machbar. Und dann haben wir hier ungefähr 300 Millionen Geburten in Europa. Oder fast 400, wenn man noch USA zusammen. Und jetzt kommt der Aha-Effekt. Also, wir haben hier in USA einen relativ ungestörten Abwärtstrend und in Europa haben wir 86 das Ereignis, Tschernobyl, dann haben wir einen Sprung, dann dreht sich der ganze Trend um und fängt dann an wieder abzusinken. Ich vermute, in 10, 20 Jahren ist man vielleicht wieder hier unten, wenn nicht ein neuer GAU passiert hier bei uns. Ja. Also, jetzt gibt es Leute, die, wenn man denen das zeigt, spontan, die suchen nach allen möglichen Erklärungen und wollen nicht, dass es Tschernobyl ist. Ja. Meiner Meinung nach ist das einfach eine Frage des gesunden Menschenverstands. Wie der Mechanismus ist, kann man nicht sagen, aber es ist ein ganz glasklarer Effekt, der ist auch extrem signifikant. Und ja gut, man kann dann den Skeptikern sagen, schauen wir uns doch verschiedene Länder an. Und dann sieht man zum Beispiel, also die Frage der Kausalität, Frankreich und Deutschland, die sind weniger exponiert. In Frankreich haben sie fast überhaupt keinen Sprung. Ja. Also auch daran kann man wieder ermessen, wird ja oft gesagt, in Frankreich wurde Tschernobyl unterdrückt, so stark kann er nicht gewesen sein in Frankreich. Deutschland hat hier einen rechnerischen Sprung von 0,2% und stark exponierte Länder, Belarus, haben hier einen massiven Effekt und die Russische Föderation auch. Bei der Russischen Föderation kommt noch dazu, dass die auch sehr groß ist. Ja. Hat man also eine gigantische Signifikanz. Das kann man jetzt wiederum, wenn Sie sich erinnern an die zwei Landkarten, Bayern und DDR, dann kann man das auf Landkreisebene machen. Also hier ist die Betrachtung informell, ohne formale Analyse, weil wir wissen ja nicht, wie der Fallout in den Ländern war. Ja, da gibt es keinen repräsentativen Wert, wo man sagen kann, Frankreich hat 0,1 Millisievert, Deutschland hat 0,2 Millisievert im Schnitt, weil das gibt es ja nicht. Ja. Das sind alles Hausnummern. Aber hier für DDR und Bayern haben wir ja diese Karten, die Sie gesehen haben, haben genaue Fallout-Messungen. Und hier kann man nun genau ausrechnen, dass das Geschlechtsverhältnis um 3,8% ändert, kurzfristig, signifikant. Und wenn man es längerfristig sieht, von 86 bis 91, über 91 hinaus ging es wieder nicht, weil wir da keine Daten haben, dann ändert sich das ungefähr um 1,45%. Was bedeuten diese 1,5% hier? Das bedeutet konkret, wenn 100 Mädchen geboren werden, werden 1,5 Mädchen nicht geboren. Ja, das bedeutet diese Zahl. Das ist ein kleiner Effekt, aber für eine gesamte Bevölkerung, für Europa, führt es zu hohen absoluten Zahlen. Ja. Und was ist die Konsequenz? Diese Geschlechterlücke hier entspricht rechnerisch dann 440.000 fehlenden Mädchen, Und wenn man, wir haben Gründe anzunehmen, dass auch Jungen betroffen sind, wenn man dann ein Mischungsverhältnis von 3 zu 10 annimmt unter den verlorenen Kindern, kommt man auf knapp 800.000 verlorene Geburten. Ähnliche Effekte kann man nun, wenn man das mal betrachtet hat, findet man das überall. Man findet Verschiebungen des Geschlechtsverhältnisses beim Down-Syndrom, bei Fehlbildungen und auch bei der Säuglingssterblichkeit in Deutschland wieder. Also das ist jetzt sozusagen der Blick zurück, wenn man das mal weiß. Und das sind offizielle Statistiken, die können Sie jederzeit selber runterladen, von DESTATIS beispielsweise, von dem Deutschen Statistischen Bundesamt. Jetzt in Kasachstan hat man es auch beobachtet. Man hat mit allerdings im Zentisievert-Bereich, das ist nicht ganz konform mit unseren Analysen. Wir haben das bei wesentlich niedrigeren Dosen, aber immerhin gibt es eine Publikation, dass man auch so einen ganz linearen Anstieg hat des Geschlechtsverhältnisses mit der Dosis. Ist auch kürzlich erst publiziert worden, 2007. Ja, dann sagt man natürlich, wie war es denn bei den Atombombentests? Und da wird es etwas schwieriger. Meine Theorie ist momentan, man hat hier auch diese Abwärtstrends wieder in Europa und USA. Dann hat man hier den Atombombenstopp, den oberirdischen, erst dann steigt es an. Dann meine Erklärung ist, aber die ist unbefriedigend, die wird auch kritisiert. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis das, was auch von den H-Bomben und im Pazifik sozusagen in die Stratosphäre geschleudert wurde, bis das sozusagen in der Zivilisation, also in USA und hier eher Westeuropa angekommen ist. Aber das müssen jetzt andere untersuchen. Wir können hier mal nur auf den Effekt hinweisen. Und es ist ja schon verblüffend, wie ähnlich es mit diesem Effekt hier ist, in Europa nach Tschernobyl.
Bis man hat Frankreich Tests gemacht, oberirdische.
Ja.
Wie bitte? Frankreich hat doch später aufgehört, oder?
Ja, stimmt. Und China auch. Und wir haben, der Herr Kusmirz, zu dem komme ich noch, hat schon recht frühzeitig darauf hingewiesen, hier gibt es so einen Anstieg, weil den sieht man hier nicht so richtig, ja, hier 82, 81, 80, er sagt, hier dieser kleine Anstieg, der könnte, da gab es nochmal die letzte chinesische große H-Bombe, das war, glaube ich, auch die größte aller Zeiten, dass man so einzelne Ereignisse auch nochmal sieht. Aber entscheidend an dieser Sache ist, dass man in den USA keinen Effekt hat und in Europa diesen, wie ich meine, Tschernobyl-Effekt. Aber das ist relativ neu. Das muss einmal zur Kenntnis genommen werden und diskutiert werden. Vielleicht kommen ja noch andere Aspekte hinein, die wir nicht kennen oder nicht kennen können als Statistiker. Ja, so, jetzt kommt noch was anderes. Dann, jetzt kommt der Herr Kusmirz ins Spiel. Herr Kusmirz ist in Bremen, der ist Diplom-Ingenieur für Materialtechnik, also auch kein Epidemiologe, ich bin ja auch kein Epidemiologe in dem Sinne. Und er hat dann gesagt, wenn die KIK-Studie gezeigt hat, dass um Kernreaktoren in Deutschland die Leukämie bei Kindern erhöht ist, dann und Tschernobyl zeigt, dass das Geschlechtsverhältnis verändert ist, dann ist doch der nächste Schritt, logische Schritt, wir müssen das Geschlechtsverhältnis um Nuklearanlagen in Deutschland anschauen. Und dann haben wir, obwohl es sehr viel Arbeit ist, haben wir gesagt, gut, dann machen wir das. Hier sind jetzt Reaktoren, das ist und Standorte. Wir haben dann von Anfang an gesagt, ein Nachteil der KIK-Studie war, dass sie nur Leistungsreaktoren genommen hat. Und mittlerweile haben wir den Verdacht, dass die stärksten Effekte nicht mal von den Reaktoren ausgehen, sondern vielleicht von was ganz anderem. Und dann haben wir gesagt, gut, nehmen wir auch nochmal Uranminen rein, so wie Ellweiler und Mensenschwand. Oder hier, Ahaus, Gorleben, Jülich. Und wir haben diese Studie dann relativ schnell gemacht, im Laufe des letzten Jahres, im Oktober dann publiziert auf einer Tagung in Köln. Und da sind auch noch, wir haben die vorsichtigerweise vorläufig genannt, diese Studie. Man kann es auch als laufende Studie bezeichnen. Und da sind noch Fehler drin. Also wir haben zum Beispiel Gorleben, wussten wir nicht, dass das ja schon der erste Castor 1995 dahin ging. Da haben wir einfach 2000 angesetzt. Das ist jetzt kein Beinbruch, aber es ist ein formaler Fehler. Also solche Fehler sind drin. Und es fehlen jede Menge Anlagen. Das werden wir am Schluss noch sehen. Es fehlen jede Menge Anlagen hier. So, Das ist die Datensituation. Wir haben dann, das ist die Leistung von Herrn Kusmierz. Das ist so ein Hackertyp, der sitzt die ganze Nacht, schläft nachts nicht und hackt und hat von den verschiedenen, ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist, hat von diesen Ländern hier, Bundesländern hier, für jede Gemeinde, für relativ lange Zeiträume, die Geburten erhalten nach Geschlecht. Ja, also ganz einfach, aber trotzdem kompliziert. Das sind die Gemeindejahre, das sind insgesamt 360.000 Gemeindejahre. Also wäre so, wenn Sie eine Gemeinde, also Freiburg, 361.000 Jahre beobachten oder 361.000 Gemeinden ein Jahr lang. So drückt man das immer aus. Das ist der Datenumfang, das sind ungefähr 20 Millionen Geburten. Und hier stehen die Geschlechtsverhältnisse und die sind erstaunlich konstant. Ja. So, das ist jetzt, hier unten steht auch die Publikation mit Herrn Kusmierz ja schon drin. Und geografisch sieht das so aus, jeder einzelne Punkt ist eine Gemeinde, bis auf die Auflösungsgenauigkeit. Und diese weißen Kringel sind ungefähr die 35 Kilometer Bereiche. Und hier ist eine Liste. Und da sehen Sie zum Beispiel, da gibt es auch einzelne Standorte, die genügend Fallzahlen mitbringen. Das ist entscheidend für die Signifikanz. Die kann man nämlich nur nachweisen, wenn genügend Beobachtungen vorliegen. Und dann sind da teilweise einzelne Reaktoren signifikant, wie zum Beispiel Philippsburg oder Beznau in der Schweiz. Und das ist auch nicht unplausibel, weil Beznau besteht aus zwei Blöcken, läuft schon ewig, seit 1969, und bringt eine sehr hohe Fallzahl mit. Und in der Summe, hier unten, wenn Sie es anschauen, das ist das summarische Resultat, das auch die einzige Bedeutung hat, das sind ja nur die Einzelstandorte, dann haben wir hier eine 6-Odds-Ratio, nennen wir das, von 1,0035. Und das bedeutet konkret, dass von 1000 Mädchen, die im 35 Kilometer Umkreis geboren wurden, 3,5 nicht erschienen sind. Also kann man das, auf 1000 Mädchen fehlen 3,5. Das schwankt natürlich von Standort zu Standort. Und was hier sehr auffällig war von Anfang an, das haben wir gedacht, ob das ein Fehler ist, das ist Gorleben, hat hier einen 10-mal so starken Effekt wie die anderen Anlagen. Ja, so sieht das Resultat dann aus. Man hat hier so einen rechnerischen Anstieg in 35 Kilometer und man kann auch eine schöne weiche Funktion anpassen, eine Rayleigh-Function, und das Ergebnis ist ungefähr dasselbe. Es ist in beiden Fällen signifikant. Und diese Sprünge hier entsprechen in Deutschland zu dem Zeitpunkt dieser Publikation 8000 fehlende Mädchen. Und wenn man das hochrechnet auf Jungen, unter unserer Annahme, dann sind das 15.000 fehlende Kinder, überwiegend Mädchen. Wenn die Studie mal fertig ist, da fehlt jetzt noch Hamburg, Schleswig-Holstein, weil die Daten teilweise nur auf Papier vorliegen, dann werden wir, das habe ich schon abgeschätzt, dann auf über 20.000 fehlende Kinder kommen in der Studie, wenn die mal endgültig fertig ist. Wann, das können wir noch nicht abschätzen. Ja, dann kommt immer das Argument, auch bei der Leukämie-Studie, da gibt es ja eine interessante Fernsehsendung, das heißt die Atomlüge im NDR, kann ich nur jedem empfehlen, wo man immer wieder gesagt hat, es gibt ja Leukämie-Cluster auch woanders. Und die hat man nicht untersucht, man hat da nur die Standorte untersucht. Und dann sind Journalisten losgegangen und haben gesagt, wo sind denn diese Cluster? Also um eine Schuhfabrik oder um eine Eisdiele. Und hat man aber nicht gefunden. Und dann ist der Herr Kartsch, den ich kenne aus diesem Gremium, und der hat ja die Kick-Studie durchgeführt, wir sollten ja die sozusagen überwachen, ist während des Interviews rausgerannt. Also das kann ich nur jedem empfehlen, sich anzuschauen. Wir haben gleich gesagt, gut, auf die Diskussion lassen wir uns gar nicht ein. Wir haben einfach mit unserer Datei und Datenbank ist das sehr einfach und mit der Methode, wir haben einfach fiktiv alle Reaktoren 50 Kilometer nach Osten und nach Westen geschoben, und Sie sehen, diese Signifikanz verschwindet. Ja, das ist jetzt kein Beweis, aber man kann den Effekt, der ist kein Artefakt, man kann den nicht an beliebigen Stellen nachweisen, sondern nur genau um diese Standorte der Nuklearanlagen in unserer Studie. Ja, Schlussfolgerung, ich muss immer wieder sagen, sogenannte Niedrigdosisstrahlung, weil für mich ist ein Millisievert eine hohe Strahlung, für Mediziner ist er eine sehr niedrige Strahlung. Sogar der IPPNW-Vorsitzende Thiel hat im Fernsehen, in einem Fernsehinterview kürzlich gesagt, wenn man zu niedrigen Dosen geht, und er meint zu wirklich niedrigen Dosen, also ein Millisievert. Ja. Wir haben aber heute gesehen, ein Millisievert, wenn man mal die Dosimetrie ein bisschen augenzwinkern betrachtet, wenn man nicht annimmt, es ist noch die hundertfache Dosis, entsteht durch inkorporierte Strahlung. Wenn man mal davon ausgeht, dass das wirklich nur ein Millisievert ist, verdoppelt das Down-Syndrom. Ja. Also ist das eine hohe Dosis, und es waren ja mal 100 Milligramm, muss man immer im Hinterkopf behalten. Also das führt, diese Niedrigdosisstrahlung erhöht die Anzahl von Fehlbildungen und führt zu einem dosisabhängigen Geburtendefizit. Hier stehen die Risiken nochmal, die sind so im 1%-Bereich pro Kilobecquerel oder 60% pro Millisievert. Beispiele hatte ich ja gezeigt. Und das Vorläufige, das sind alles vorläufige Risikoschätzungen, die müssen dann mal überarbeitet werden von anderen Wissenschaftlern, wenn die das mal ernst nehmen. Dann liegt das Geschlechtschancenverhältnis pro Millisievert auch bei 1-2%. Und nun gibt es ein Dogma von ANSCEAR, von ICRP und von den nationalen Institutionen vertreten. Bei Menschen gibt es keine genetischen Effekte. Und ich denke, dass unsere Resultate, die auch jetzt schon einschlägig publiziert sind, das eindeutig widerlegen. Und ich war vor 2 Jahren auf so einer Konferenz eingeladen, auf Lesbos. Dort wurde eine Deklaration verfasst, die haben wir zu 16 oder 17 Wissenschaftler unterschrieben. Und dort ist eigentlich sehr kurz, ganz knapp zusammengefasst, wie die Lage zu beurteilen ist. Dort wurde auch gesagt, das wusste ich nicht, dass die Strahlenschutzphilosophie, die noch in unserer Strahlenschutzverordnung drinsteckt, aus einer Zeit kommt vor der Entdeckung der DNA. Ja. Also ist anachronistisch. Im Umkehrschluss heißt es aber, unsere Nuklearanlagen dürfen nicht betrieben werden, wenn wir das hier ernst nehmen würden. Weil man das wahrscheinlich gewusst hat, Herr Köhnlein, der war selber mal in der ICRP, der war lange Jahre Strahlenbiologe in Münster, und der hat so einen schönen Vortrag gehalten, wie das so läuft. Und er hat dann einfach gesagt, es war eine reine Kostenfrage. Wenn man die Grenzwerte niedriger angesetzt hätte, wäre die Nukleartechnik so teuer, dass man sie sich nicht leisten kann. Aber heute muss die Bevölkerung das ausbaden. Und ich sage Ihnen eins, rein persönlich, mein persönlicher Eindruck, die Endlagerung, die wird noch teuer. Entweder finanziell, wenn wir es ernst nehmen, oder gesundheitlich für uns alle, wenn wir es nicht ernst nehmen. Ja, das ist der Ausblick. Das sind so allgemeine Formulierungen, die erspare ich mir. Nochmal ganz plakativ. Gorleben hatte ich erwähnt. Ja, und da haben wir doch folgende Situation. Wir haben einen Abwärtstrend, wie wir auch in Europa sehen, in USA und so weiter, global. Und tatsächlich doch nach dem ersten Castor ja einen Aufwärtstrend. Und das lässt eigentlich nur den Schluss zu, wenn das real ist. Und ich bin mittlerweile überzeugt davon, dass es real ist, dass in der Risikodiskussion noch irgendwas ganz Gravierendes übersehen wurde. Entweder in der Quantifizierung oder sogar im Mechanismus. Ja. Ich habe mal so im Scherz gesagt, vielleicht gibt es noch was anderes als Alpha-Beta-Gamma-Strahlung. Ja. Und das konsistiert, also das ist, wenn man jetzt Vorher-Nachher-Vergleiche macht, abstandsabhängig um Gorleben, ist ein drastischer Effekt. So sieht es zeitlich aus, wenn man den Knick hinein modelliert. Und der ist sogar für Gorleben, obwohl das ein dünn besiedeltes Gebiet ist, ist sogar signifikant, dieser Knick dort ab 1995. Ähnlich sieht es in Jülich aus. Ja. Ähnlich in Gronau. Sie haben nach dem Inbetriebnahme der Urananreicherungsanlage in Gronau haben sie einen Sprung in der Sechsorts. Hamm-Üntrop, wieder so. Das sind Einzelfälle, die sind auch nicht signifikant im Allgemeinen, aber sie tragen zu unserer Gesamtstudie bei, wenn wir diese Anlagen, die noch nicht in unserer Studie drin waren, dann noch hineinnehmen, wird der Effekt immer stärker. Wir haben momentan in unserer Studie noch, man kann es so ausdrücken, eine Kontamination des Vergleichsgebiets, und je mehr Anlagen wir erfassen können und auf die andere Seite tun, desto besser wird unser Vergleichsgebiet. Und dann wird der Effekt immer noch stärker. Das ist Würgassen Nachdem es abgeschaltet wurde, 1994, geht es drastisch runter. Und das ist dann nochmal Ahaus, das mit Gronau ziemlich stark überlappt. Jetzt haben wir die Frage, ob es neue Daten gibt. Ja, dann gibt es noch einen schönen Satz, nachdenklichen Sätze von Dürrenmatt. Der Inhalt der Physik geht die Physik an, die Auswirkungen aller Menschen. Was alle angeht, können nur alle lösen. Und jeder Versuch eines Einzelnen für sich zu lösen, was alle angeht, muss scheitern. Das ist ein bisschen kryptisch, aber da kann man sich viele Gedanken dazu machen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Scherb. Ich glaube, der Vortrag war dann doch gut verständlich. Herzlichen Dank.